Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3254. Sendung. Fast auf den Tag genau 175 Jahre ist es her, dass in Hamburg ein kleines Feuer entstand, das die Stadt verändern sollte und bis heute prägt. Der große Brand, wie er später genannt wurde, zerstörte weite Teile Hamburgs und hat Spuren hinterlassen zwischen Elbe und Alster. Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert. Am Mikrofon ist Dietrich Lehmann. Es soll eine eher warme Frühlingsnacht gewesen sein, am 5. Mai 1842 in Hamburg. In der Deichstraße, im Zentrum der Stadt, riecht es nach Rauch. Gegen 1 Uhr schlagen die Nachtwächter Alarm.
Mit größter Wahrscheinlichkeit ist ein Schwelbrand entstanden. Die Speicher, auch in der Deichstraße, waren vollgestopft mit Handelsgütern, die leicht brennbar waren. Und wir kennen ja auch heutzutage noch Schwelbrände, nur dass die heute immer sehr schnell entdeckt werden.
Berichtet Manfred Giel, Branddirektor im Ruhestand und Ehrenvorsitzender der Hamburger Feuerwehrhistoriker. Er hat die Geschichte des großen Brandes jahrelang erforscht und ein Buch über das Feuer veröffentlicht.
Es ist sehr schnell auf die gegenüberliegende Straßenseite gesprungen und dann begünstigt durch starke Winde breitete sich das Feuer sehr schnell nach Norden und Westen aus. Das war ein sehr trockener Mai, der nicht nur dazu führte, dass die Flähte ausgetrocknet waren, sondern auch die Fachwerkhäuser waren knochentrocken. Und da sie vollgestopft waren mit Handelsgütern, war es eigentlich unausweichlich, dass das Feuer genügend Nahrung fand.
Wittkittel hießen die Feuerwehrleute damals. Der Name leitet sich von ihrer weißen Schutzkleidung ab, die mit den heutigen Schutzanzügen noch überhaupt nicht vergleichbar war. Als Wittkittel kamen vor allem Handwerker zum Einsatz.
Die Wittkittel waren an sich sehr schnell, sie waren sehr eifrig. Nur das nächste Depot musste erstmal aufgesucht werden, dann musste die Spritze rausgezogen werden. Und die waren ja nicht bespannt, also nicht von Pferden gezogen. Sie wurden von Hand gezogen, das dauerte. Und dann müssen Sie sich vorstellen, die Straßen waren ja allenfalls gepflastert. Es war also sehr schwierig, die Spritzen überhaupt zu bewegen.
Ob die Wittkittel überhaupt eine Chance hatten, den Brand in den ersten Stunden in den engen Gassen der Hamburger Innenstadt zu bekämpfen, das ist rückblickend äußerst fraglich. Klar ist, als am Morgen, dem Himmelfahrtstag 1842, die Menschen aufstehen und wie gewohnt zur Kirche gehen, brennen schon mehrere Straßenzüge.
Das Feuer hat sich also bis zum frühen Morgen sehr rasch weiter ausgebreitet. Der Spritzenmeister Adolf Repsold hat als Experte klar erkannt, hier steht uns ein größeres Schadensereignis bevor und wir müssen hier zu außerordentlichen Maßnahmen greifen. Einmal Alarmierung von Löschkräften aus der Umgebung, die sind ja zum Teil bis aus Stade gekommen, aus Geesthacht, aus den umliegenden Dörfern.
Die Flammen nähern sich immer mehr dem Hamburger Rathaus. Das stand damals noch nicht da, wo heute das Rathaus zu finden ist, sondern weiter südlich, so Ortwin Pelz, Historiker am Museum für Hamburgische Geschichte.
Das Rathaus war ein Gebäude aus mehreren Anbauten, was aus dem Spätmittelalter bestand, immer wieder Vorbauten bekommen hatte im 16. und 17. Jahrhundert, also ein Funktionsbau. Man kennt es ja noch so ein bisschen in Lübeck, da sieht man das ja auch, dass ein im Kern mittelalterlicher Bau da ist, der dann immer ausgebaut wurde. Also es war ein Altbau, wenn Sie so wollen.
Der Senat tagt und berät, wie das Feuer unter Kontrolle gebracht werden kann. Spritzenmeister Adolf Repsold appelliert, es müssen mehrere Gebäude gesprengt werden, um eine Schneise zu schlagen, um das Feuer aufzuhalten. Mehrere Häuser werden so gezielt geopfert. Aber erst am zweiten Tag des Brandes stimmt der Senat zu, auch das Rathaus zu sprengen.
Erst haben noch einige Senatoren dort getagt und sich Maßnahmen überlegt. Und als der Brand sich auf die Trostbrücke zubewegte und auf das alte Rathaus mit dem Ratskeller, musste man sich entscheiden, Teile des Stadtarchivs dort zu retten. Aber auch nur Teile konnten gerettet werden und das Rathaus wurde gesprengt. Das hat in dem Fall aber auch nichts genützt, weil der Feuersturm da so schon so groß war, dass er auch über die benachbarten Häuser hinwegging.
In der Stadt bietet sich ein zwiegespaltenes Bild, wie aus zeitgenössischen Aufzeichnungen und Illustrationen hervorgeht. Auf der einen Seite müssen tausende Menschen ihre Häuser verlassen und vor den Flammen fliehen. Dann wiederum machen sich Plünderer breit. Und es strömen auch Schaulustige in die Stadt.
Interessant ist ja auch, dass das öffentliche Leben in Hamburg zunächst weiterlief. Wimmelfahrt, es fanden die Gottesdienste statt. Die Börse ist nicht einen einzigen Tag geschlossen gewesen und auch der Schiffsverkehr im Hafen lief weiter. Denn der Brand beschränkte sich ja auf das Kerngebiet, auf ein Drittel der damaligen Altstadt.
Wie Hamburg damals, Mitte des 19. Jahrhunderts aussah, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Im Museum für Hamburgische Geschichte am Holstenwall ist ein Teil der Dauerausstellung dem großen Brand von 1842 gewidmet. Petra Volkwarzen war dort und hat mit den Historikern über die Katastrophe vor 175 Jahren und über die Ausgangslage damals gesprochen.
Im ersten Stock des Museums für Hamburgische Geschichte steht Ortwin Pelz vor einer nachgestellten Szene mit Feuerwehrleuten und historischen Löschgeräten.
Wir sehen hier eine Feuerspritze und einen Wasserwagen. Man sieht zwei Feuerwehrmänner, die sogenannten Wittkittel, die Weißkittel, das war deren Berufskleidung. Sie haben Seile umhängen, haben Helme auf. Es sind Ledereimer zu sehen und Schläuche.
Historiker Ortwin Pelz ist Experte für Hamburgs Stadtgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Zusammen mit seiner Museumskollegin Claudia Horbers hat er ein Buch über den großen Brand geschrieben. Der Titel »Es brannte an allen Ecken zugleich« nach einem Zitat von Heinrich Heine. In welcher Situation trifft die Brandkatastrophe die Stadt? Wie ist die Ausgangslage im Frühjahr 1842?
Hamburg war Anfang der 1840er Jahre eine Stadt von 120.000 Einwohnern innerhalb des Wallringes, der langsam abgetragen wurde. Außerhalb lebten nochmal in St. Georg und St. Pauli etwa 30.000 Menschen, die sich alle noch an die Schrecken der Franzosenzeit, die 1814 endete, erinnerten. Und sie war so langsam im Aufbau begriffen. Man hatte in den 1820er Jahren Kontakte zu den unabhängigen südamerikanischen Staaten aufgenommen, Handelsverträge geschlossen, plante weitere Handelsverträge mit anderen außereuropäischen Staaten. Also der Handel war gerade im Aufschwung begriffen. Man hatte sich eine neue Börse gebaut. Ältere Gebäude, zum Teil noch aus dem Mittelalter, wie das Johanneskloster, wurden abgerissen. Es begann sozusagen der Aufschwung. Die ersten Fabrikbetriebe waren da. Es kamen die ersten Dampfschiffe die Elbe hoch. Und genau in dem Moment passierte dann plötzlich diese Katastrophe.
Einzelne Hamburger Kaufleute, sagt Ortwin Pelz, sind es, die damals modern denken. Als außerhalb auf dem Grasbrook die ersten Fabriken mit Dampfmaschinen entstehen, sind viele in der Stadt noch skeptisch. Im Mai 1842 dann will Hamburg ein weiteres neues Kapitel aufschlagen.
Eigentlich war für den 5. Mai die Eröffnung der ersten Eisenbahnlinie hier in Norddeutschland geplant. Auf Hamburger Grund und Boden von Hamburg bis nach Bergedorf. Die Initiative ging auf einige Hamburger Kaufleute zurück, denn durchaus nicht alle fanden dieses Verkehrsmittel sinnvoll. Man hatte alles vorbereitet. Die Strecke war gebaut worden durch einen englischen Ingenieur, William Lindley. Und dann war die Eröffnung vorgesehen worden für den 5. Mai. Und nun begann es aber nachts zu brennen. Und man war pragmatisch genug in Hamburg zu sagen, so, nun haben wir so ein neues Verkehrsmittel und müssen die Menschen schnell aus der Stadt bringen, die obdachlos sind, und hat dann eben diese Bahn Richtung Bergedorf genutzt.
Ein Gemälde in der Museumsausstellung zeigt die brennende Nikolaikirche. Bilder der Katastrophe verbreiten sich damals weit über Hamburg hinaus. Claudia Horbers.
Aquarelle entstehen, Kohlezeichnungen entstehen, Bleistiftzeichnungen. Und viele dieser Zeichnungen werden dann auch schon sehr bald in Druckwerke umgewandelt. Gedruckte Grafik konnte ja wesentlich erschwinglicher sein, wurde in großer Auflage produziert und wird dann interessanterweise auch schon sehr bald in den Zeitungen annonciert. Es erscheint eine neue große Folge, 10 Blätter zum Hamburger Brand, muss man haben, alle wichtigen Gebäude sind zu sehen. Und so erscheinen umfangreiche Stichfolgen und auch Lithografiefolgen mit Bildern aus dem Hamburger Brand.
Bilder und Zeitungsmeldungen gehen um die Welt und verfehlen ihre Wirkung nicht. Aus nah und fern kommt Unterstützung.
Es kam dann aus allen europäischen Staaten, aus den USA, aus Brasilien, aus Fernost, aus Afrika, von überall her Spenden. Denn Hamburg hatte damals ja schon weltweite Handelsbeziehungen. Und entsprechend kamen dann viele Spenden hier nach Hamburg.
Ein Stadtmodell im Hamburg-Museum zeigt all die Gebäude, die beim großen Brand zerstört wurden. Rund 20.000 Hamburger werden damals obdachlos. Den Hamburger Kaufleuten ist während und direkt nach der Katastrophe eines besonders wichtig, so Ortwin Pelz. Geschäftspartnern zu signalisieren, es geht weiter, Handelsbeziehungen sind nicht gestört.
Deswegen haben die Kaufleute, deren Kontore verbrannt sind, sich sofort in Altona angesiedelt oder andere Büros bezogen, das auch gleich in den Zeitungen über Anzeigen veröffentlicht und haben gesagt, unser Handelsverkehr, unser Schiffsverkehr funktioniert weiter. Wir beladen und befrachten die Schiffe. Wir nehmen auch die Waren wieder entgegen. Die werden dann woanders gelagert. Wir versuchen ganz schnell wieder den Normalbetrieb herzustellen.
Gleich beschäftigen wir uns hier im Hamburger Hafenkonzert mit den sogenannten Wittkitteln. Also den Männern, die damals verzweifelt versucht haben, die Flammen zu löschen. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Hauptamtliche Feuerwehrleute, eine Berufsfeuerwehr, wie wir sie heute kennen, gab es zur Zeit des großen Brandes noch lange nicht. Die Brandbekämpfung war damals in sogenannten Löschanstalten organisiert, weiß Feuerwehrhistoriker Manfred Giel.
Das heißt, eine Truppe von freiwilligen Mitarbeitern, meistens Handwerker, die einen Eid geschworen hatten und die eine Prämie bekamen, wenn sie eingesetzt wurden, waren für den abwehrenden Brandschutz, also für das eigentliche Löschen zuständig. Kommandiert wurden sie von einem Oberspritzenmeister.
Obwohl die Wittkittel nicht hauptamtlich aktiv waren, die technische Ausstattung der Feuerwehrvorläufer war durchaus auf dem Stand der Zeit. 60 sogenannte Handdruckspritzen waren über das Stadtgebiet verteilt.
Und wenn ein Feuer ausbrach, wurden die Wittkittel alarmiert. Du musst dich vorstellen, es gab natürlich kein Telefon, kein Funk, nichts. Die Alarmierung erfolgte durch Glockenläuten. Und dann eilten die Wittkittel zu den Depots, zogen die Spritzen heraus und versuchten, so schnell wie möglich zum Brandherd zu kommen, wenn denn die genaue Adresse überhaupt bekannt war. Aber das entsprach durchaus dem damaligen Stand der Technik. Es gab nichts Besseres als die Handdruckspritzen. Wir waren noch jahrzehntelang entfernt von den Dampfspritzen.
Eine der 60 Handdruckspritzen, die beim großen Brand zum Einsatz kam, steht heute vor dem Büro von Feuerwehrchef Thomas Maurer, unweit des Berliner Tors.
Früher hat man Eimer gehabt, Eimerketten gebildet. Und man konnte jetzt immerhin schon mit einer geordneten Wasserversorgung durch Ketten und Zulieferpumpen tatsächlich auch schon Wurfhöhen erreichen, die so in 10, 15 Meter Höhe hineingingen. Das wäre heute lange nicht ausreichend. Vor allen Dingen ist die Wassermenge aber nicht ausreichend. Und das Allerschlimmste bei diesen Handpumpen ist, sie brauchen Mannschaft ohne Ende. Das ist so körperlich fordernd, dass sie nach kürzester Zeit die Pumpenmannschaft 10, 12, 16 Leute pro Pumpe auswechseln müssen. Und das frisst Kräfte, das kann man sich ja vorstellen, über viele Tage hinweg.
20 Wittkittel waren jeder Spritze zugeordnet. In Gerns-Hamburg gab es rund 1000 Feuerwehrleute. Zum Vergleich, damals lebten in Hamburg mehr als 100.000 Menschen. Ein großes Problem bei der Brandbekämpfung, woher das Wasser zum Löschen nehmen. Ein System von Hydranten mit Druckwasserleitungen, wie es sie heute gibt, war Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht gebaut, so Feuerwehrhistoriker Giel.
Unglücklicherweise waren die Maitage außerordentlich trocken gewesen. Die Flete waren ziemlich ausgetrocknet, sodass sie als Wasserreservoir wegfielen. Aber die Wittkittel haben sich also aus offenen Gewässern, Teichen, Seen, auch aus der Alster Wasser besorgt. Nur das dauerte. Man hatte ja wenig Schläuche. Man hat Eimerketten gebildet, wie das damals üblich war. Und so war also die Wasserversorgung der eine wunde Punkt schon.
Der zweite wunde Punkt, die Innenstadt mit ihren Fachwerkhäusern und Speichern, war vergleichsweise dicht bebaut.
Die Straßen waren 5 bis 8 Meter breit. Und da können Sie sich vorstellen, ein Flammenüberschlag war dann sehr schnell möglich. Also Hamburg ist, wie die meisten deutschen Städte, seit dem Mittelalter immer wieder von größeren Bränden heimgesucht worden. Nur dass 1842 zu Beginn der Neuzeit noch ein so gewaltiges Großfeuer, ein Flächenbrand entstehen würde, damit hatte keiner gerechnet. Das war eine einmalige Erscheinung.
Mehr als 3 Tage und Nächte wütete das Feuer. Neben dem Rathaus und vielen Speichern fielen ihm einige Kirchen zum Opfer. Dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert. »1842. Das ist das Jahr, das heute im Mittelpunkt des Hamburger Hafenkonzertes steht. Das Jahr, in dem Hamburg in weiten Teilen in Flammen stand. Besonders hart getroffen hat die Katastrophe die großen Kirchen unserer Stadt. 3 wurden im Feuer zerstört und eine von ihnen nie wieder aufgebaut. Daniel Kaiser.
Noch am Tag der Zerstörung haben die Hamburger in der Nikolaikirche gebetet, erzählt Katharina Herzeichenrode vom Mahnmal St. Nikolai.
Genau, das hört sich vielleicht erstmal absurd an. Während in der Deichstraße schon Löscharbeiten stattfinden, findet hier am 5. Mai noch ein Himmelfahrtsgottesdienst statt. Vormittags. Nichtsdestotrotz, am Nachmittag ist das Feuer auch schon hier durchgezogen, hat alles zerstört. Der Kirchturm von St. Nikolai ist eingestürzt, das Kirchschiff ausgebrannt. Die Kirche wie die umliegende Gegend hier ist in Schutt und Trümmern.
Augenzeugen berichteten, dass das Glockenspiel durch die Hitze noch ein letztes Mal erklang, bevor die Kirche zusammenfiel. Heute brettert die Willy-Brandt-Straße an der Kirchenruine vorbei. Damals war das Viertel dicht besiedelt. Es war das Herzstück der mittelalterlichen Stadt.
Also wenn man sich alte Fotos anguckt, steht diese Riesenkirche also wirklich eng umrundet von angrenzenden Gebäuden. Das war ein schönes Innenstadtensemble.
Das Feuer hat alles zerstört, auch alle Kunstwerke. Wenige hundert Meter entfernt droht der Hauptkirche St. Petri das gleiche Schicksal.
Man merkte am zweiten Tag nach Ausbruch des Brandes, dieser Turm ist nicht mehr zu retten. Und dann stürzt der auf das Schiff und letztendlich hat es die ganze Kirche zerstört.
Petri-Pastor Rolf-Dieter Seemann zeigt auf alte Zeichnungen der Kirche nach dem Brand. St. Petri sieht aus wie nach einem Bombenangriff. Es stehen nur noch die Mauern. Verzweifelt hatten die Menschen auch hier noch versucht, das Feuer zu löschen.
Man kommt ja, wenn man keine Drehleitern hat, gar nicht mehr in die Höhe. Man musste zugucken, wie dieser Turm einfach abgebrannt ist. Und hat dann aber schnell alles genutzt, um die wesentlichen Kunstwerke rauszuholen. Und das ist auch geglückt.
Auch die kleine Gertrudenkirche hinter der Spitaler Straße brennt vollständig nieder. Sie wird nicht wieder aufgebaut. Heute erinnert nur noch der Name des Platzes, Gertrudenkirchhof, daran, dass hier bis 1842 mal eine Kirche stand. Die Geschichte der beiden Hauptkirchen sollte allerdings weitergehen. Die Ruinen wurden abgerissen. Die Hamburger bauten dann St. Nikolai und St. Petri neu auf. Alle gemeinsam.
Der Bürgermeister hat sich an die Spitze gesetzt. Die Senatoren, es war ein Bedürfnis, die älteste Pfarrkirche Hamburgs, die über 500 Jahre gestanden hat, wieder zu errichten. Es gab eine Münze, die gedruckt wurde mit dem Turm, wie er mal gewesen ist, und mit dem Turmstumpf. Aber in ganz Preußen wurde gesammelt für die Hauptkirche Nikolai und St. Petri, also eine landesweite Kollekte.
St. Nikolai am alten Hopfenmarkt erstand als neogotische Kirche. Ihr Turm überragte schon bald alle Häuser der Stadt und war eine Zeit lang sogar der höchste Kirchturm der Welt, sagt Katharina Herzeichenrode.
Das wollte man natürlich auch. Man wollte durchaus in die Höhe. Man wollte höher als in Köln oder was es halt sonst zu der Zeit gerade gab. Der Kirchturm ist 147 Meter hoch und war dann eben lange oder eine Zeit lang auch der höchste und ist noch heute der vierthöchste in Europa.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist von St. Nikolai nur das Mahnmal mit der Ruine geblieben. St. Petri hatte Glück. An der mächtigen Eingangstür hat auf der linken Seite ein großer, uralter Türklopfer mit einem Löwengesicht den großen Brand überlebt. Der Künstler aus dem Mittelalter hatte aber wohl nie einen echten Löwen gesehen. Es ist eher ein Fantasiewesen, erklärt Pastor Rolf-Dieter Seemann.
Das ist eine Mischung zwischen Mensch und Affe. 500 Jahre später merkt man so, da gab es schon Zoos.
Der Löwe auf der Eingangstür rechts sieht wirklich aus wie ein Löwe. Schon das Eingangsportal von St. Petri erzählt also von den Wunden, die der große Brand dieser Stadt zugefügt hat, von den Lücken und den Narben.
Das war die erste Stunde des Hafenkonzerts Der große Brand. Und dieses Großfeuer prägt die Stadt, die Innenstadt bis heute, sagt der jetzige Oberbaudirektor Jörn Walter.
Dieses weiße Hamburg, was wir ja heute kennen und für uns ganz selbstverständlich ist, das gab es vorher nicht. Das war vorher eine Barockstadt mit Fachwerkhäusern, die mit Ziegel ausgefacht waren. Und das ist entstanden nach dem großen Brand in der Biedermeierzeit und natürlich zu einem ganz großen Charakteristikum nachher geworden, auch für die Bebauung rund um die Außenalster. Also dass wir diese weiße Fassung haben und auch diese helle sandsteinerne weiße Fassung rund um den Rathausmarkt, das geht auf diesen Erneuerungsschub nach dem großen Brand zurück.
Mehr dazu gleich nach den Nachrichten hier bei NDR 90,3. Drei Tage wütet der große Brand bereits in Hamburg im Mai 1842. Fast 20.000 Menschen sind obdachlos und mittlerweile breitet sich in der Stadt so etwas wie Chaos aus. Historiker Ortwin Pelz und Kunsthistorikerin Claudia Horbers haben hunderte historische Abbildungen und Schilderungen der damaligen Zeit ausgewertet.
Alles ging drunter und drüber. Die Leute warfen Hausrat aus den Fenstern, um ihn irgendwie zu retten. Und die Straßen waren voller Menschen. Also es müssen wirklich katastrophale Zustände in der Stadt gewesen sein. Man verlor sich, die Familien verloren sich zum Teil. Es wurde geschrien, natürlich, es wurde gerufen.
Es gibt einmal die Abbildung, wo man auch die Menschenmassen sieht, die fliehen, gerade wenn man die Totalansichten sieht, so vom Jungfernstieg oder von der Lombardsbrücke aus, wo die ganze Stadt brennt und im Vordergrund sind überall Menschenmassen bepackt mit Hausrat, mit Kissen, Bettzeug und ähnlichem oder sie ziehen Fuhrwerke hinter sich her, Kinder auf den Armen.
Ein Drittel der Hamburger Altstadt brennt nieder. Während Zehntausende Hamburger Hab und Gut verlieren, gibt es aber auch während des Brandes Profiteure, so Feuerwehrhistoriker Manfred Giel.
Die Fuhrleute erkannten da ihre Chance, große Geschäfte zu machen. Der Fuhrzoll ist da also drastisch erhöht worden. Also die Notlage wurde von den Fuhrwerksleuten auch noch ausgenutzt.
Viele Jahrhunderte alte Gebäude können nicht mehr gerettet werden, werden entweder gesprengt oder fallen den Flammen zum Opfer. Die gerade erst eingeweihte neue Börse übersteht dagegen den großen Brand. Historiker Ortwin Pelz.
Ein Kaufmann mit Namen Dill hat dort dafür gesorgt, dass die Gardinen runtergenommen wurden, weil die ja schnell Feuer fingen, dass die Fenster zugenagelt wurden, die Fensteröffnungen, sodass tatsächlich auch mit Wassereimern und Ähnlichem er dort ausharren konnte mit einigen Helfern und das Börsengebäude rettete, was im Nachhinein natürlich einen sehr hohen symbolischen Wert hatte, weil das war sozusagen das Geld- und Handels- und Wirtschaftszentrum Hamburgs. Und nach dem Brand wollten die Hamburger natürlich schon als erfolgreiche Stadt weiterhin dastehen, denn die hatten ja einen Ruf zu verlieren.
Gestoppt wird der Brand am vierten Tag in einer Straße, die heute den Namen Brandsende trägt, unweit des Ballindamms.
Ja, das Feuer ist eigentlich letzten Endes aus Mangel an Brennbarem von selbst zwar nicht ganz zum Erliegen gekommen, aber doch so weit, dass es mit den Handtuchspritzen endgültig niedergerungen werden konnte.
Der Schaden, den der große Brand angerichtet hat, ist kaum in Zahlen auszudrücken. Über 1000 Wohnhäuser sind zerstört, mehr als 100 Speicher mit Waren der Hamburger Kaufleute rund um den Hafen. Nach heutigen Maßstäben liegt der finanzielle Schaden wahrscheinlich in Milliardenhöhe. Die Versicherungen brauchen teilweise Jahrzehnte, um die Schadenssummen wieder abzutragen, wenn sie nicht gar pleite gehen. Rund 50 Menschen verlieren beim großen Brand ihr Leben.
Das meiste waren Plünderer, die in den Kellern nach Wertvollem gesucht haben, sich zum Teil auch betrunken haben. Es sind aber auch von den Wittkitteln mehrere bei der Ausübung der Brandbekämpfung ums Leben gekommen. Das ist natürlich besonders tragisch.
Mehr als drei Tage und Nächte wütete der große Brand in Hamburg im Jahr 1842. Der Wiederaufbau der Stadt dauerte dafür mehr als drei Jahrzehnte. Erst in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts etwa wurde das neue Hamburger Rathaus errichtet. Aber nicht nur der heutige Sitz von Bürgerschaft und Senat ist ein Ergebnis des großen Brandes, was Hamburgs jetziger Oberbaudirektor Jörn Walter. Herr Walter, welche Straßenzüge sind denn erst nach dem Feuer geschaffen worden? Wie hat sich denn der Grundriss der Innenstadt insgesamt verändert?
Also die wichtigsten Straßenzüge betreffen das gesamte Areal, was quasi heute zwischen Ballindamm und Spitaler Straße liegt. Damals ist dort ja alles verändert worden. Das sind dann gerade Straßen gezogen worden, mit neuen Breiten gezogen worden. Wir kennen die heute, die Hermannstraße, Ferdinandstraße und so weiter. Und das war vorher ja überhaupt nicht in der Form da. Dann hat sich natürlich, und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Veränderung, die auch städtebaulich ja später Fritz Schumacher das Kunstwerk Hamburg genannt hat, rund um das Rathaus, also die alte Börse herum, eben alles total verändert. Dann hat sich natürlich auch der Grundriss in den weiter südlich gelegenen, also dem Hafen zugewandten Teilen verändert. Die Straßen sind großenteils begradigt worden. Die Flete sind teilweise auch etwas begradigt worden, also dieses Areal, was dann runter zum Kremontviertel, Deichstraße und so weiter ging. Aber die dominanten Eingriffe und ich glaube das Allerwichtigste ist schon dieses gesamte Ensemble rund um den Rathausmarkt her, was eine völlige Neukomposition eben erfahren hat.
Warum große Achsen? War das damals gerade Mode auch?
Ja, im Grunde war das der erste Modernisierungs- oder große Modernisierungsschub im 19. Jahrhundert, den Hamburg hatte. Und das hatte zwei Ursachen, die später auch nochmal wieder eine Rolle spielten. Das eine, kann man aber sagen, war natürlich die Überlegung, die ja Lindley eingebracht hatte, den man ja zurückgeholt hat, nachdem er gerade die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn gebaut hatte, nämlich mit der erstmaligen Anlage eines Entwässerungssystems für Hamburg und eines Wasserversorgungssystems. Das ist ja dann alles nach dem großen Brand entstanden und war natürlich damals wegweisend für ganz Europa. Und der zweite wichtige technische Gesichtspunkt war natürlich auch vor dem Hintergrund der hygienischen Überlegungen, dass man auch verkehrlich die Stadt neu ordnen musste. Es gab ein deutlich größeres Verkehrsaufkommen. Die Straßen und Gassen waren ständig verstopft. Es gab keine durchgehenden Beziehungen zum Rand der Stadt, damals noch von der Stadtmauer ja gefasst. Das ist natürlich in dem Zuge alles eben deutlich leistungsfähiger ausgebaut worden. Die Straßen sind breiter geworden. Es gab dann drei maßgebliche Straßenbreiten, diese 17, 14 und 11 Meter. Die hatte es vorher so noch nie gegeben. Die kamen damals auch allen riesig vor. Und das hat natürlich für die verkehrliche Erschließung der Innenstadt einen auch großen Schub ausgelöst und ist sicherlich neben den städtebaulichen Themen die zweite wichtige, ganz große Erneuerungsschub, den damals Hamburg eben hatte, auf dem Weg zur Großstadt, dass leistungsfähige Straßen da waren, gerade ausreichend breite Straßen, dass es diese technischen Infrastrukturen auf einmal gab.
Über Geschmack kann man ja immer streiten, aber wenn man sich mal dieses Bild rund um den Rathausmarkt vorher anschaut und das eben, was danach entstanden ist.
Ja, also Hamburg ist sicherlich dadurch einzigartig geworden. Das hat ganz maßgeblich auch damit zu tun, dass in dieser Zeit, die eigentlich keine wohlhabende Zeit war, die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, wie auch die 50er Jahre nicht, es im Grunde wenig große bauliche Aktivitäten in Deutschland gab. Und nur durch diese Katastrophe, die in Hamburg passierte, ist diese Notwendigkeit entstanden, in dieser Zeit wirklich Städtebau neu zu machen. Das gab es an keiner anderen Stadt, diese Gelegenheit. Und deswegen ist natürlich das gesamte Ensemble, was wir heute um die Binnenalster, dieser gefasste Platz, man muss sich vorstellen, im Bereich des Ballindamms war damals noch ein Gefängnis. Das war eine ganz unregelmäßige Stadtgestalt an der Seite, diese gerade Fassung, das ist dann erst zustande gekommen. Und natürlich auch dieser große Schub dann im Nachgang des Klassizismus durch den Biedermeier rund um die kleine Alster, Binnenalster mit unserem Rathaus, was dann später entstanden ist, dieses helle, gemeinsame, aber geschlossene Bild nach einer Philosophie, das ist schon einzigartig und ist natürlich auch, wenn man sogar weltweit guckt, gibt es nur wenige Städte, die in dieser Phase eigentlich große Entwicklungsschübe hatten. Es gab ein paar, Helsinki gehört dazu, gehört sicherlich auch Washington dazu, die da auch starke Prägungen hatten, aber es sind eben nicht viele und deswegen hat Hamburg schon dieses einzigartig großartige Bild, was zumindest in Zentraleuropa lonely standing ist.
Vielen Dank an Hamburgs scheidenden Oberbaudirektor Jörn Walter. Gleich sind wir unterwegs auf den Spuren des großen Brandes im heutigen Hamburg, unter anderem in der Deichstraße, wo das Feuer begann. Stadtführer Gäste durch Hamburg führen, dann spielt der große Brand von 1842 häufig eine Rolle. Schließlich hat die Katastrophe das Stadtbild erheblich verändert. Petra Volkwarzen war mit einer Hamburger Gästeführerin auf den Spuren des großen Brandes unterwegs.
Früher Nachmittag in der Deichstraße. Die Restaurantbetreiber haben Tische und Stühle nach draußen gestellt. Touristen schlendern an den wenigen erhaltenen Fachwerkhäusern vorbei. Christina Linger vom Hamburger Gästeführerverein steht vorm Gebäude mit der Hausnummer 44. Heute ein Neubau mit Büros.
Hier an dieser Stelle in der Deichstraße Nummer 44 begann der Brand. Dieses Haus ist komplett zerstört, heute wieder aufgebaut. Und wenn man nach oben schaut, dann sieht man so ein bisschen barockisiert. Dann kann man sich vorstellen, wie es hier mal ausgesehen hat.
Im oberen Teil des Gebäudes ist die geschwungene Giebelform des historischen Nachbarhauses aufgegriffen. Genau 8 Häuser am Anfang der Deichstraße sind noch original erhalten.
Gegenüber hier Nummer 41 zum Beispiel oder 39. Das Althamburger Bürgerhaus zum Beispiel ist noch ein Originalhaus.
An der Rückseite vom Ponton am Fleet sieht man das Fachwerk der alten Häuser besonders gut. Christina Linger blickt übers Wasser des Nikolaifletes in Richtung Mahnmal St. Nikolai.
Es ist jetzt ablaufend Wasser, sieht man an den Wänden, aber es ist jetzt voller, als es damals in der Brandnacht war. Da war eben ganz wenig Wasser drin.
Zurück auf die Deichstraße, vorbei am Restaurant zum Brandanfang. Christina Linger geht nach Norden in Richtung der heutigen Willy-Brandt-Straße.
Hier, wo wir jetzt gehen, wir gehen die Deichstraße in Richtung Nikolaikirche entlang, brannte es lichterloh.
Über die Fußgängerbrücke geht es über die sechsspurige Hauptverkehrsachse.
Unterhalb von uns ist der Hopfenmarkt. Der war natürlich in Mitleidenschaft. Da gab es diese Durchgangsstraße natürlich noch nicht. Und Großer Borster, das ist das Gebiet, wo eben der Brand auch wütete.
Vorbei am Mahnmal ist es nicht mehr weit bis zur Trostbrücke. Noch ein Ort in der Hamburger Innenstadt, der besonders eng mit dem großen Brand verknüpft ist.
Wir sind jetzt direkt auf der Trostbrücke und genau hier stand auch dieses große Rathaus, das, wenn das nicht gesprengt worden wäre, über 700 Jahre alt gewesen wäre, wäre natürlich ein Fund. Das war mit dem Niederngericht verbunden. Das Niederngericht war etwa auf der Höhe, wo heute die Trostbrücke ist. Das war überbaut.
Wo früher das Rathaus war, steht heute das rote Backsteingebäude der Patriotischen Gesellschaft. Um die Ecke bleibt Christina Linger vor einer schmalen Einfahrt stehen.
Wir sind jetzt hier in der Straße Börsenbrücke. Und wenn Sie nach links reinschauen, und zwar vor dem spanischen Restaurant Bodega Olé, da sehen Sie am Ende ein rot-rötliches Fachwerkhaus. Das ist im Grunde genommen das älteste, was hier in der alten Stadt, in der Innenstadt noch erhalten ist. Es gehört zur Straße Große Bäckerstraße und auf der Vorderfront ist es verputzt. Da kann man es eigentlich gar nicht mehr als Fachwerkhaus erkennen.
Christina Linger klingelt am alten Fachwerkgebäude. Drinnen hat eine Unternehmensberatung ihre Büros. Mitarbeiterin Christa Ratoschny zeigt etwas ganz Besonderes.
Wir stehen jetzt hier im ersten Stock von der Großen Bäckerstraße 10 in einem Gang, von dem rechts und links Büros abgehen. Und stehen vor dem alten Fachwerk mit original schwarzen Rußspuren aus dem Jahr des Brandes. Also man geht ja im Grunde genommen jeden Tag durch die Historie und ist immer wieder beeindruckt davon.
Zurück auf der Straße. Weiter geht's Richtung Handelskammer, dem Börsengebäude, das den Brand 1842 nur knapp überstand. Auf dem Rathausmarkt mit Blick Richtung Alsterarkaden endet der Rundgang. Drinnen im heutigen Rathaus gibt es auch noch einen Hinweis auf den großen Brand.
Hier im Rathaus gibt es den sogenannten Phönixsaal. Der wurde eingerichtet, weil Hamburg mehrmals wie der Phönix aus der Asche erstanden ist.
Unterwegs auf den Spuren des großen Brandes. Gästeführerin Christina Linger findet, wer Hamburg heute verstehen will, sollte sich mit diesem Teil der Stadtgeschichte durchaus mal beschäftigen. Schließlich sehe Hamburg ohne die Katastrophe von 1842 anders aus.
Ob noch mittelalterlich, das weiß ich nicht, weil ja spätere Zerstörungen auch noch da waren. Aber auf jeden Fall, ja, das ist eine Riesenkatastrophe gewesen. Die hat die Stadt einfach sehr verändert.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, 175 Jahre nach dem großen Brand. Nach dem Feuer dauerte es noch mehrere Jahrzehnte, bis Hamburg eine Berufsfeuerwehr gründete. Chef der Feuerwehr heute ist Klaus Maurer. Herr Maurer, wie der Brand den Grundriss, das Erscheinungsbild Hamburgs verändert hat, das kann man sehen, was sich in puncto Brandschutz getan hat. Das erkennt man wahrscheinlich erst auf den zweiten oder dritten Blick.
Ja, der große Brand von Hamburg war natürlich einer der verheerendsten in der Geschichte, das muss man sagen. Natürlich gab es vorher auch Stadtbrände. Man hat immer wieder Lehren daraus gezogen. Das Baurecht, wie wir das heute kennen, hat seine Ursprünge im Brandschutzrecht der Jahrhunderte, muss man sagen. Man hat immer wieder nachgebessert. Und wichtige Punkte, die ja hier auch zur Ausbreitung geführt haben, wie zum Beispiel fehlende Abstände zwischen den Gebäuden, keine ordentlichen Brandwände dazwischen, eine unglaublich hohe Lagerdichte, eine schlechte Löschwasserversorgung, bis hin zu einer nicht guten Organisation des Brandschutzes. Das waren Gründe, die hier zum Schaden geführt haben. Und das hat man im Nachgang natürlich aufgebessert. Also man hat dafür gesorgt, dass ordentliche Abstände zwischen den Gebäuden entstehen, Mindestabstände, die wir bis heute kennen. Die Gebäude sind sauber getrennt durch Brandwände. Und dementsprechend kann ein Feuer sich zunächst einmal nicht ausweiten. Es gibt bestimmte Feuerwiderstandsdauern, so sprechen wir davon, so von 1,5 bis 2 Stunden etwa. In der Zeit ist in der Regel die Feuerwehr da und kann ein Ausbreiten verhindern.
Sie haben diese Brandwände angesprochen. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, wenn Sie mal mit Aufmerksamkeit durch die Stadt gehen und Sie schauen mal in den Gebäuden mal hoch, dann sehen Sie immer zwischen jedem Gebäude ein kleines Stück Mauerwerk oben durchs Dach ragen, so ein kleiner Überstand. Und der ist genau dafür da, dass wenn es in einem Gebäude brennt, zum Beispiel der Dachstuhl brennt, nicht die Nachbargebäude auch gleich in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern dass die Feuerwehr dann durch den guten vorbeugenden Brandschutz auch im abwehrenden Brandschutz eine Chance hat.
ein Detail bei dem großen Brand, und gerade bei der Brandbekämpfung damals war ja, dass man ganz gezielt Gebäude gesprengt hat, um Schneisen durch die Stadt zu schlagen. Das mutet aus heutiger Sicht natürlich recht abenteuerlich an. Spielt das bei dem heutigen Konzept der Feuerwehr noch eine Rolle?
Nein, grundsätzlich nicht. Also die Stadt ist so gebaut, dass jedes Gebäude für sich erst einmal eigenständig brandschutztechnisch abgesichert ist, die Nachbarschaft geschützt ist und die Feuerwehr wird auch in der Zeit zum Einsatz kommen und das Gebäude für sich und die Nachbarschaft vor allen Dingen schützen. Was wir schon erleben bei großen Industriebränden zum Beispiel, dass wir uns sehr intensiv um den Schutz der Nachbarschaft kümmern müssen. Also es wäre schon vorstellbar, dass auch tatsächlich Brände noch übergreifen. Aber dass wir heute Schneisen schlagen müssten, das mag ich mir kaum vorstellen. Das gibt es sehr wohl zum Beispiel in der Brandbekämpfung bei Waldbränden, dass man dort eben Brandschutzschneisen noch anlegt, um zu verhindern, dass ein Feuerübersprung stattfindet.
Kann man sich denn in heutiger Zeit, wir haben die ganzen Maßnahmen, die man getroffen hat, die Konsequenzen, die man gezogen hat, die technische Ausstattung angesprochen, kann man sich denn vorstellen, dass es noch so ein großes Feuer gibt?
Ja, nach wie vor nicht. Also wir haben große Industrieanlagen zum Beispiel, da können sich solche Brände entwickeln, die eine enorme Wärmestrahlung produzieren. Ich habe das selbst auch schon mal erlebt bei einem Brand, wo ein Straßenzug mehrere hundert Meter lang unmittelbar betroffen war und die Feuerwehr nur damit beschäftigt war, die dem Feuer gegenüberliegenden Häuser zu kühlen, weil dort schon die Jalousien, die Werbetafeln abtropften und geschmolzen sind. Und man hätte in mehreren hundert Metern Entfernung bis zu 30 Grad bei minus 10 Außentemperatur gehabt. Also sowas würde nach wie vor immer noch passieren, wenn man nicht schnell genug an die Einsatzstelle herankommt und das Feuer löscht. Kritisch wird es immer dann, wenn der vorbeugende Brandschutz ausgehebelt wird. Nicht die Gebäude sind ja gut getrennt miteinander. Wir haben Brandschutztüren in vielen Gebäuden. Aber wer kennt nicht die vielen Holzkeile, die irgendwo hingelegt werden? Und damit ist sofort das Konzept des Brandschutzes kaputt. Und dann hat auch die Feuerwehr im Abwehrenden keine Chance.
Eine Konsequenz des großen Brandes war, dass man sich in Hamburg unterhalten hat über die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr. Das hat dann nochmal Jahrzehnte gedauert, bevor es dann wirklich soweit war. Trotzdem dieses Konzept, dass auch die Bürger mit dem Brandschutz da sind, wie es die Wittkittel damals waren, ist nicht ganz aufgegeben worden. Warum ist das so wichtig, dass man beides hat, Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr?
Ja, also ein Brandschutz in jeder deutschen Großstadt, insbesondere auch in Hamburg, ohne Freiwillige Feuerwehr ist nicht denkbar. Und das Brandschutzwesen in Deutschland ist ja traditionell entstanden aus bürgerschaftlichem Engagement, aus den Turnervereinen. Dementsprechend haben wir in Deutschland insgesamt rund ungefähr 1,2 Millionen Feuerwehrleute. Und nur 60.000 von diesen sind Berufsfeuerwehrleute. Da sehen Sie das Gewicht des Ehrenamtes an dieser Stelle. Und Hamburg hat ungefähr 2.500 Einsatzkräfte im Berufsbereich, als auch das Gleiche nochmal im freiwilligen Bereich. Und wir ergänzen uns da sehr, sehr gut miteinander, nämlich überall da, wo die Freiwillige Feuerwehr schneller sein kann, wird sie natürlich auch alarmiert. Wir ergänzen uns im Einsatz an jeder Stelle. Teilweise machen die Freiwilligen Feuerwehren Spezialaufgaben. Und wenn wir flächige Schadenslagen haben, zum Beispiel nach Starkregen, wenn wir viele überflutete Keller haben oder nach Sturmereignissen, wenn viele Bäume über die Straßen liegen oder eben bei Großbränden, ist die Freiwillige Feuerwehr unverzichtbar.
Das war die 3254. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes. Diesmal zum großen Brand und wie das Feuer und der Wiederaufbau Hamburg verändert haben. Was sich hier in der kommenden Woche erwartet, verrät Ihnen jetzt Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Rund 300 Schiffe, ein Schlepperballett, dazu ein riesiges Feuerwerk und 3 Tage Party pur. Das ist der Hamburger Hafengeburtstag. Mehr als 1 Million Besucher aus aller Welt werden am kommenden Wochenende in Hamburg erwartet. Partnerland in diesem Jahr ist Frankreich mit der Region Nord.
Frankreich ist unser wichtigster Handelspartner, was alle Belange des Hafens und auch der industriellen Produkte angeht. Deshalb ist es für uns eine große Freude, dass wir eben Nord in diesem Jahr als internationalen Partner hier auf dem Hafengeburtstag haben.
Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch. Hamburg feiert den 828. Hamburger Hafengeburtstag und wir berichten über die Highlights im Hamburger Hafenkonzert, kommenden Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Tschüss für diese Woche, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.